Wichtig als Vorbemerkung ist, man sollte nicht in Schubladen die Leute stecken, weil jeder Mensch ist im Grunde ein Geschöpf Gottes, hat eigene Würde, einen eigenen Wert. Und das Ziel ist eigentlich immer, jedem Menschen auf Augenhöhe begegnen. Diese Offenheit, diese grundlegende Sympathie, die man dann auch braucht. Und das verdient ja jeder Mensch. Wichtig auch, es gibt keine Patentrezepte. Jeder Mensch steckt in einer anderen Situation, hat einen anderen Hintergrund, einen anderen Werdegang, hat andere Fragen. Und das immer wieder zu spüren, was braucht der gerade? Manchmal ist es die Körpersprache, die einem einen Hinweis gibt. Und das eben zu erspüren, durch den Geist Gottes geleitet, dass man die Grundbedürfnisse erkennt und dann entsprechend reagiert. Hier eine Definition von Lothar Käser. Eben Kulturen sind ganz einfach Strategien zur Daseinsbewältigung. Abhängig vom Klima, von der Geografie, von der ganzen Situation entwickeln sich die Kulturen unterschiedlich. Zum Beispiel Warmklima, Kaltklima. Oder die am Meer sich ansiedeln, die Menschen, oder irgendwo im Inland und so weiter und so weiter. Wichtig ist, es gibt keine gute und keine schlechte Kultur, sondern die sind nur unterschiedlich und jede Kultur hat in ihrem Kontext eine eigene Berechtigung. Also mit der Bewertung sollte man sich immer zurückhalten, beziehungsweise kann das eigentlich gar nicht bewerten. Hier ist es aufgeschrieben, das funktioniert nicht, deshalb gucke ich immer ein bisschen darüber. Also interkulturelle Kompetenz, was heißt es eigentlich? Man kann es einfach so ausdrücken, ich fühle oder ich kann mich in der anderen Kultur so bewegen wie in meiner eigenen. Und das umfasst im Grunde alles, was eine Kultur ausmacht. Ich sage immer, man kann wirklich oder man ist in einer Kultur angekommen, wenn man Witze versteht und selber Witze machen kann. Das setzt natürlich auch Sprachkenntnisse voraus. Hier so eine Liste, was eigentlich alles dazugehört, wie Offenheit, Neugierde und so weiter. Wenn man es nochmal eher pessimistisch sieht, kann man ja sagen, die ganze Flüchtlingssituation ist geprägt von Vorurteilen und von Angst. Als Christen, denke ich, können wir diese überwinden. Natürlich haben wir auch Angst oder irgendwo Vorurteile. Aber ich denke, unsere Aufgabe als Nachfolger Jesu ist, diese zu überwinden. Und wenn wir das tun und den Fremden so begegnen, wie es eigentlich von Gott gewünscht ist, dann liegt da ein großer Segen drin, weil wir entdecken dann ganz andere Seiten. Ich denke, eine Kultur hat nur einen bestimmten Ausschnitt von Gottes ganzer Schöpfung. Und wenn wir Fremden begegnen und rausfinden, welchen Reichtum sie auch haben, dadurch wird unser Leben viel, viel reicher. Braucht nur die Apostelgeschichte lesen, da habt ihr zig Beispiele, wie das immer weiter wächst und die Gemeinde durch die Vielfalt stark wird. Auch nochmal als Hintergrund, wie ist das einzuordnen? Ein Gemeinwesen ist dann stabil, wenn es drei Säulen hat. Die sind hier aufgeschrieben. Das ist einmal eine Religion oder eine Weltanschauung, dann eben eine Kultur, darauf gehe ich dann gleich weiter ein, und ein Nationalbewusstsein, ein gesundes Nationalbewusstsein. Deutsche haben von ihrer Geschichte her kommend da Schwierigkeiten. Das merken wir jetzt eigentlich auch in der jetzigen Situation. Und das hilft natürlich nicht. Und ein gesundes Nationalbewusstsein gehört genauso dazu. Und ich denke, Gott schenkt es auch jedem Volk und jedem Land, eben ein Grund und Boden, eine Kultur und auch eben dieses Bewusstsein, okay, das ist meine Heimat und das ist auch gut so. Und das sind natürlich auch gewisse Grenzen, aber das gehört zu einem gesunden Menschsein dazu. Jetzt kommt es eigentlich auf die Kultur. Man kann Kulturen ganz, ganz unterschiedlich einteilen. Zum Beispiel eine Einteilung ist Scham und Schuld, Warmklima, Kaltklima, nahe Kulturen, weite Kulturen und so weiter. Es gibt also zig verschiedene Definitionen. Ich benutze hier in dem Vortrag die Definition Kollektiv- oder Gruppenkultur. was in der Regel alle Länder sind, die nicht westliche Industrieländer sind, und dann die Individualkultur. Und hier habe ich das eben dargestellt. Bei uns in unserer westlichen Individualkultur ist der Einzelne ungeheuer wichtig. Dagegen in der anderen Kultur ist der Einzelne relativ klein, weil er zu einer Gruppe gehört. Hier ist es auch nochmal verdeutlicht, unser ganzes System und unsere Kultur ist ja auf Leistung aufgebaut. Ich sage manchmal so spaßeshalber Freude an Leistung. Nicht Freude am Fahren, Freude an Leistung. Sport, Schule, Arbeit, alles ist quasi auf Leistung ausgelegt. Und da zählt natürlich auch die Leistung des Einzelnen. Wenn man nicht mehr leisten kann, Krankheit, Alter, im Grunde wird man aussortiert. Das ist auch wieder ein Riesenproblem. Eigentlich nicht christlich, eigentlich unchristlich. Die Gruppenkultur, da helfen sich die Leute, sie stehen einander bei. Die Älteren unter uns kennen das vielleicht noch von ihrem Dorf oder wo man mehr diese Strukturen noch intakt hat. Was ist da passiert? Weiß ich jetzt nicht. Okay, ja, da ist das. Ah ja, da sind zwei Bilder drin, die kommen nicht. Schade. Ich sage das mal so. Ich habe da, seht ihr dann auf dem Handout, diese beiden Kulturtypen gegenübergestellt und nach Orientierungen quasi unterschieden. Und ich fange mal mit der Individualkultur an, weil das ist uns ja am nächsten. Wir sind vor allen Dingen Prinzipien, Aufgaben und zeitorientiert. Also wir machen unsere Projekte, da gelten bestimmte Prinzipien, die Jobs müssen erfüllt werden, ist der Job erfüllt, geht's weiter. Und wir gucken immer auf die Uhr. Alles ist zeitgetaktet. Ihr habt schon im Kopf, wann muss ich morgen früh aufstehen, wann koche ich meinen Kaffee, wann habe ich mein Mittagessen. Euer Terminkalender ist schon das ganze Jahr gefüllt. Die Gruppenkulturen funktionieren ganz anders. Sie sind vor allen Dingen beziehungs- und eben gruppenorientiert und auch ereignisorientiert. Und das zeige ich jetzt an einem Beispiel, was ich selbst erlebt habe. Ich als westlicher Lehrer verabrede mich mit einem Schüler zum Unterricht. Die Verabredung ist auf 9 Uhr. Der Schüler kommt nicht, 10 Uhr ist er auch noch nicht da. Und dann rufe ich um 10:30 ihn an. Ich rufe an, nicht er meldet sich bei mir. So, der sagt dann, ich kann nicht kommen, mein Bruder hat mich angerufen und ich soll ihm helfen beim Transport einer Waschmaschine. Was ist da passiert? Ich als westlicher Lehrer bin aufgabenorientiert, die Aufgabe ist der Unterricht. Prinzipienorientiert ist, ich bin pünktlich, ich habe alle meine Materialien dabei, ich bin vorbereitet, ich kann einen guten Job abliefern. Und natürlich zeitorientiert, eben habe ich schon gesagt. Und jetzt kommt das Entscheidende, und das werdet ihr auch dann erfahren, wenn ihr mit Flüchtlingen oder jetzt mit Menschen anderer Kultur zu tun habt, auch immer wieder erfährt, dass vor allen Dingen er ereignisorientiert ist. Das Ereignis war der Anruf seines Bruders. Und in der Beziehungspyramide steht sein Bruder viel höher als ich als Lehrer irgendwo da unten. Er muss also seinem Bruder zuerst Folge leisten. Das ist also wichtiger. Die Beziehung zu den engsten Personen sind erste Priorität und dann kommen alle anderen. Und deshalb muss er das machen nach seiner Kultur. Eben die Beziehung zu seinem Bruder ist das A und O, beziehungsweise der Schutz und das Weiterkommen seiner Familie. Und so funktioniert es dann. Das Mittel, das steht dann in der Tabelle drin, ist im Grunde die Scham. Eben deshalb auch der Begriff Schamkultur. Es funktioniert dann so, dass von Kindheit auf den eingeimpft wird, die Ehre der Familie, der Gruppe ist das Wichtigste und wenn das nicht eingehalten wird, dann schämt man sich darüber und benutzt die Scham als Druckmittel. Es ist anders wie in der Regel bei uns in der Kultur, wenn ich eine Aufgabe nicht gut erledige, dann fühle ich mich schuldig. Und ich versuche dann den Schaden wieder gut zu machen. Scham ist auch dabei, auch bei der anderen Kultur ist irgendwie Schuld dabei, aber die Priorität ist anders. Ihr habt hier in Darmstadt den Extremfall gehabt, diese Ahmadiyya-Eltern, die das Mädel da umgebracht haben. Eben, die haben sich so geschämt, was sie da gemacht hat. Und nach ihrer Weltanschauung ging das nicht. Und deshalb sind sie eben zu dieser Tat gekommen. So stark kann das sein. In Japan ist so die extremste Schamkultur, ich kenne. Da ist es ja eben, man begeht da Selbstmord. Ne, nach einem Fehler, man schämt sich so, dass man seinem Leben ein Ende setzt. So stark ist es. Und das müssen wir im Grunde auch im Kopf haben. Auch bei vielen Muslimen ist diese Scham viel stärker als die Schuld. So kann man es ausdrücken. Deshalb die Sache mit den Karikaturen und so weiter und so weiter. Und daher kommt das. Jetzt geht die Geschichte hier noch weiter. Der Schüler kann auch sein Versagen im Grunde nicht zugeben, eben weil er seine Ehre retten will. Er versteckt sich. Und für uns dann ein Problem, diese Waschmaschine kann eine Lüge sein. Und das liegt daran, dass in diesen Kulturen das Prinzip der Wahrheit nicht so hoch angesiedelt ist wie in der Regel in unserer Kultur. Fußnote, das bröckelt ja auch ab. Nehmt die Skandale, VW, Deutsche Bank, Siemens, Fußball, Sport. Ich denke, es kommt bald raus, auch die Nationalmannschaften dopen, auch die Fußballer. Es gibt Hinweise, die Spanier, Barcelona, dass die alle gedopt haben. Das sind natürlich Staatsgeheimnisse, könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert. Also auch unsere Kultur ist sehr verlogen mittlerweile. Es wird aber unter den Teppich gehalten. So, und hier dann das, und das, ich denke, das macht uns als Christen, macht es immer schwieriger, wenn wir dann mit dem Einzelfall zu tun haben, weil wir dann im Grunde durch den Kopf gehen, okay, ist es jetzt die Wahrheit, ist es nicht die Wahrheit, wird mein Vertrauen missbraucht oder nicht, das kann sehr, sehr schwierig sein. Also wir in der Türkei haben da zig Beispiele gehabt, wo wir hin und her geschwankt sind. Da muss man seine Erfahrungen dann sammeln. Das lässt sich halt nicht vermeiden, weil die Menschen sind von ihrer Kultur geprägt, auch Konvertiten, die zum christlichen Glauben kommen, legen nicht von heute auf morgen ihre Kultur ab und die kämpfen natürlich damit. Braucht man sehr lange Geduld und einen langen Atem, um diese Menschen zu begleiten. Aber es gibt auch eben die positiven Beispiele, die das wirklich schaffen. Okay, das A und O, wenn man es zusammenfasst, ich komme gleich zu den Praxispunkten, die Person ist wichtiger als Prinzipien. Ausrufezeichen. Ich denke mal, für einen typischen Middle-Class-deutschen Christen, vielleicht auch hier in der Gemeinde, ist es ein schwerer Brocken zu schlucken. Ist auch ein theologisches Problem. Ist ein Prinzip höherstehend wichtiger als eine Person? Denkt zum Beispiel an alle kritischen Fragen, auch in unseren Gemeinden, auch Thema Gemeindezucht und so weiter und so weiter. Das sind so Grauzonen. Ich denke, vom Grundsatz her ist es immer wieder so, dass die Person wichtiger ist. Denkt Johannes 8, die Ehebrecherin und so weiter, wo Jesus andere Maßstäbe angelegt hat. Aber ich will da auch kein Dinges allgemeine Theorie rausmachen. Es ist im Einzelfall immer schwierig. So, und dann eben Beziehungsorientierung ist im Grunde der Schlüssel zum Herzen, zum Inneren eines Menschen. Und da liegt im Grunde die große Spannung drin. Ihr könnt euch das vorstellen, weil ein Mensch, dem man helfen möchte, und wenn ich sage, okay, du kommst mich besuchen und, aber dann gucke ich auf die Uhr und sage, okay, ich habe eine halbe Stunde Zeit und dann muss ich gehen und du musst dann auch gehen, das funktioniert so nicht. Sondern man braucht im Grunde relativ viel Zeit und man muss flexibel sein. Das ist also eine Schwierigkeit, dass man das dem anderen vermittelt, du bist mir wichtig und wir versuchen das irgendwie mit einem Kompromiss zu machen. Die müssen sich natürlich auch hier anpassen, das ist auch klar, aber dass man nicht nur nach der Uhr lebt. Okay, jetzt kommen die Tipps. Ich glaube, es sind 8 oder 9. Regelmäßiges Gebet. Es ist immer so ein geistlicher Kampf. Wenn wir Menschen besuchen und so weiter, wir begeben uns immer auf Feindesland. Wir brauchen Gottes Geist, Kraft, Weisheit, wie reagieren, wie antworten. Auch unsere Körpersprache zählt oft oder ist sehr wichtig. Habe ich zum Beispiel Angst, wenn ich einem Menschen da begegne. Eben Beziehung aufbauen. Es wurde gerade schon angesprochen. Menschen einladen zur Gemeinde, zu Veranstaltungen, zu irgendwelchen Events und dann fängt man an, eine Beziehung zu bauen. Das geht Schritt für Schritt, aber mit der Zeit kommen dann eben auch Fragen. Und das ist eigentlich das Beste, erstmal ganz praktisch, aber dass das Gegenüber dann, dass die Fragen stellen. Ein guter Tipp ist immer, also versuchen zu beten, zum Beispiel beim Essen, muss man sagen, ich bin Christ, ich bete vor dem Essen im Namen Jesu. Können Sie davon ausgehen, kannst du davon ausgehen, da kommt auch eine Frage, was du betest? Ich denke, die Deutschen sind gar keine Christen mehr oder irgendwie sowas kommt dann. Also das ist ja sehr ungewöhnlich schon in Deutschland, dass Menschen beten. Kosten überschlagen. Ein wichtiger Punkt, eben, dass man sich nicht übernimmt. Ich denke, das wird auch in dieser ganzen Flüchtlingssituation passieren. Leute sind euphorisch, denken, wow, jetzt geht es los. Wartet mal ab, in 1 oder 2 Jahren, wer ist dann noch dabei? Weil die Enttäuschung ist natürlich auch vorprogrammiert, Kosten überschlagen, dass man sich nicht übernimmt und es so einteilt, dass man das stemmen kann. Eben meinetwegen nur einmal die Woche etwas macht und nicht, wer weiß wie oft. Wie viel Zeit habe ich, wie viele Ressourcen habe ich, wie viele Leute habe ich, die mitmachen möchten? Grenzen setzen, auch ganz klar. Natürlich fragen die Leute nach deinem Geld. Oder vielleicht nach deiner Tochter. Hast du eine Tochter, die ich heiraten kann? Dann kann ich in Deutschland bleiben, habe kein Problem mit Asyl und so weiter. Das sind alles diese Dinge, die dann eben kommen. Von ihrer Kultur her, arrangierte Ehe, ist es natürlich auch ein möglicher Weg. Hier ein Punkt, was Jesus uns sagt. Nicht unsere Worte sind entscheidend, sondern unser Leben und unser Handeln. Und viele Menschen, auch aus den Kulturen, haben eben ein gutes Spürsinn für Menschen. Also wie echt ist es und so weiter. Ne? Also auch meine Körpersprache, wie authentisch wirke ich, wenn ich da mit Leuten in Kontakt komme. Dann Geschichten, Prinzipien, Werte aus der Bibel einfließen lassen ins Gespräch. Das kommt immer gut an, dass man irgendwas von Jesus was weitergibt, wie das mit der Ehebrecherin oder im Gelähmten geheilt oder was einem dann eben durch den Geist Gottes eingegeben wird. Material weitergeben, ihr habt die Karten, das ist jetzt auch klar, jeder Flüchtling hat ein Smartphone, nicht immer eine Verbindung oder so, aber das ist das Einfachste, dass sie dort auf ihrem Smartphone meinetwegen Bibelteile lesen können, auch in ihrer Muttersprache. Das ist relativ einfach. Hier jetzt noch was zum Islam. Okay, wir haben 15 Jahre in der Türkei gelebt. Auch in London bin ich regelmäßig zur Moschee gegangen, habe mit dem Imam diskutiert über Gott und die Welt. Es bringt nichts, wenn man sich auf eine intellektuelle Diskussion eingeht. Ich sag's mal so, weil der Islam funktioniert nicht kognitiv. Der Islam funktioniert in der Regel nicht über den Verstand. Das ist ein anderer Zugang, den sie haben. Und das nützt eigentlich dann nichts, über Wahrheit oder über das und das zu reden. Und deshalb benutzt man, wenn man mit Muslimen zu tun hat, eben andere Zugänge, eben über Geschichten, übers Gebet, übers persönliche Zeugnis und so weiter. Und deshalb steht eben dann auch hier, Diskussionen sind im Grunde sinnlos, Streitfragen sowieso, das führt überhaupt eigentlich zu nichts. Okay, das waren sie, glaube ich, genau. Herzlichen Dank. Das war jetzt sehr schnell. Ich habe jetzt noch die praktischen Dinge, die ich noch weitergeben kann, was eben Gemeinden heute machen. Das kann ich noch kurz sagen. Das sind 5 verschiedene Möglichkeiten, so ganz grob. Und dann können wir noch Fragen haben. Mein Zettel holen. Also, was viele Gemeinden mittlerweile machen, ist so eine Art Kaffeearbeit oder Begegnungszentrum. Das funktioniert recht gut, zum Beispiel in Gießen oder auch in Frankfurt, wo man dann regelmäßige Zeiten hat an einem regelmäßigen Ort, wo man kommen kann, Kaffee und Kuchen bekommt und mit den Leuten Beziehungen aufbauen kann. Dann als anderes, zweites Unterricht für Deutsch, für Schüler Nachhilfeunterricht oder eben praktische Dinge, was weiß ich, wie gehe ich in Deutschland einkaufen oder einfach praktische Dinge weitergeben, die sie brauchen. Dann als drittes Aktivitäten. Das ist eine sehr, sehr gute Sache, denke ich. Zum Beispiel Ausflüge, wo man auch was von der deutschen Kultur weitergeben kann. Sport geht eigentlich immer. Da freuen die sich auch riesig drauf, also wenn sie Sport machen können. Oder andere Freizeitaktivitäten. Dann als viertes, das geht jetzt ins Christliche rein, eben Alpha-Kurse, Bibelkurse, wo man da Menschen begleitet, um ihnen einen Anfang zum christlichen Glauben zu geben. Das mittlerweile ist auch im Rhein-Main-Gebiet und hier eben sehr, sehr häufig. Also heute habe ich erfahren, eben hier in Darmstadt, die Baptisten haben 90 Iraner, die sie betreuen. So, in Frankfurt genauso, es gibt einige Gemeinden, also in Frankfurt und Offenbach, die sehr, sehr viele Iraner betreuen mit dem Alpha-Kurs und Deutschkurs und so weiter. Das ist eine Möglichkeit, oder dann Glaubenskurse und christliche Lehre weitergeben. Und als letztes, so als grobe Einteilung, haben wir internationale Gottesdienste oder Feste. Also, dass man zum Beispiel Weihnachten zusammen feiert, Ostern zusammen feiert, also ein Event macht, wo man andere mit hineinnehmen kann und zeigen kann, okay, wie feiern wir unsere Feste? Und das, denke ich, ist auch eine super Möglichkeit, wo man viele Inhalte des christlichen Glaubens darstellen kann und weitergeben kann.